wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Moin, Freshers. Die neue Saison steht an. Und wir wollen natürlich auch eine Prognose machen zu den einzelnen Clubs, wie sie abschneiden werden. Wir werden nicht alle schaffen, weil dafür sind es einfach zu viele. Mit dritter Liga sind es ja 56 Clubs. Dafür brauchen wir über ein Jahr, das macht keinen Sinn. Aber ausgewählte Clubs haben wir uns ausgesucht, die wollen wir euch ein bisschen vorstellen. Und heute ist Sandhausen an der Reihe. Sandhausen, ein kleiner Club oder ein vermeintlich kleiner Club, aus dem Süden von Deutschland und wie wir finden, teilweise ein sehr interessanter Club. Und da stellen wir euch mal unsere Prognose vor. Es ist so, dass wir uns da nicht ganz einig sind, wie sie antreten werden und wie erfolgreich es wird. Aber das macht es ja auch so spannend. Und jetzt gehen wir direkt mal rein und gucken mal, was Jan glaubt, wie sie spielen werden.
Genau. Ja, moin Leute. Wir sind ready. Sandhausen ist ein sehr bodenständiger Verein, der sehr fleißig arbeitet, der sich die Jahre, sich das hart erarbeitet hat, in der zweiten Liga sich zu etablieren. Und das nochmal von mir. Genau, also folgende Grundordnung ausgewählt für Sandhausen für das mögliche erste Spiel an Spieltag 1 gegen Düsseldorf. So könnten sie meiner Meinung nach mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen. Also einmal grafisch dargestellt haben wir unser 3-4-3. Also unsere Dreierkette aus Seka, Diakité, Höhn, natürlich Drebes als wichtiger Torhüter, da nochmal kurz einen Punkt und dann komme ich zur Dreierkette. Drebes ist ein Torhüter, der einem viele Optionen bietet. Die erste Option ist, er spielt gute lange Bälle. Hier im Beispiel zu Keterhol. Der macht den Ball fest, kann den Ball gut weiterleiten zu Suku oder Kinzombi. Die können tiefe Laufwege machen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Drewes, der auch beidfüßig ist, was meiner Meinung nach ein moderner Torhüter haben sollte, diese Fähigkeit, kann diese sehr gut getimten Diagonalbälle nach außen spielen, sprich zu Kinzombi oder Suku. Oder hier in dem Fall zu Okorodio Diekmeyer, dass wir die Außen überladen können. Also wir können sehr, sehr viel Druck über Außen machen und können es immer wieder schaffen, Keterhol, Suku, die mal in die Box reinlaufen können, die beide kopfballstark sind, dass die immer wieder gute Flanken bekommen. Ne? Weil Sandhausen eine Mannschaft ist, die unglaublich gut bei Standardsituationen ist, aber die auch eine gute Kopfballpräsenz hat und sich da auch in der Box immer wieder durchsetzen kann. Dann kommt eine dritte Fähigkeit von Drewes, sind diese Chipbälle in den Achterraum oder auch in den Sechserraum, die er sehr gut timet. Da sind dann Sickinger und Zenger, zwei Spieler, die es immer wieder schaffen, sich dann auch dort gut zu bewegen, in diese Halbräume reinzulaufen und aufzudrehen und es dann wieder zu schaffen, in die nächste Aktion zu kommen. Deswegen sind Zenger und Sickinger sehr gute Sechser, weil sie zum einen die Komponente haben, gut in der Balleroberung zu sein, also sehr zweikampfstark sind, die aber auch im Spiel nach vorne immer wieder gute Lösungen finden und die Spieler gut in Aktion bekommen. Dreierkette, Höhn, Diakité, Sicker. Sind drei Innenverteidiger, die alle gut im Spielaufbau sind, was meiner Meinung nach in der zweiten Liga enorm wichtig ist, weil du über den Spielaufbau in die nächste Zone kommen möchtest, du möchtest dich aus dem Gegnerdruck befreien, aus dem Druck herausspielen. Und Höhn, Diakité, Sicker sind zum einen zweikampfstarke Innenverteidiger, also die auch diese Zweikämpfe gewinnen, diese Zweikämpfe annehmen, die in diesen Kopfballduellen da sind. Und was man auch noch sagen muss, sie sind auch schnell, was bei dem Thema Rückwärtsverteidigung wichtig ist. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich im aktiven nach vorne verteidigen. So, ne, das sind zwei wichtige Faktoren, die ein Innenverteidiger in der zweiten Liga drauf haben muss. Und das können alle drei Innenverteidiger. Und sie sind dahingehend auch im Spielaufbau gut, ne? Gute Chipbälle, gute lange Bälle. Das sind weitere gute Fähigkeiten, die sie haben. Dann haben wir, wie gesagt, eben gerade die zwei Sechser erwähnt, Zenger und Sickinger, die es immer wieder schaffen, die nächste Zone zu übersetzen. Heißt übersetzt, es immer wieder schaffen, erkennen, okay, da ist ein Raum, den erkennen wir und wir spielen den Pass da rein. Und dazu gehört natürlich auch, dass dann Kinzon, Bisuku oder auch Kate Orell diese Laufwege öffnen und zudem dann auch durch die Bewegung auch in diese Räume kommen und da durchlaufen. Und das sind auch wichtige Elemente, die man in der zweiten Liga braucht. Dann haben wir mit Okorochi und Diekmeyer sehr hochstehende Außenverteidiger, die sich immer wieder offensiv einschaltet, die gute Flanken machen, die sehr schnell sind, sehr hohes Beschleunigungsverhalten haben, die auf den ersten 4 bis 5 Meter sich immer wieder auch im Vorsprung erarbeiten können, weil sie eine sehr gute Enge und sehr tiefengebundene Dribbelführung haben. Einmal kurz erklärt, tiefengebundene Dribbelführung heißt, dass die Richtungswechsel sehr eng sind. Also vom einen Fuß zum anderen Fuß sind sie sehr beweglich und dadurch bekommen sie auch Tiefe geöffnet. Und dahingehend sind es zwei sehr auch sehr laufstarke Außenverteidiger. Auch Zenger und Sickinger sind enorm laufstark, was Sandhausen allgemein ja auch ausmacht, weil sie sehr leidenschaftlich spielen, sehr gut verteidigen, viele Meter machen. Und zudem auch beim Thema Zweikampfbereitschaft immer dabei sind und auch Zweikämpfe gewinnen. Und dann haben wir mit Zuku und Kinzombi und Kate Orell drei schnelle Spieler. Kinzombi und Zuku können zum einen auch auf den Außenpositionen spielen. Also Kinzombi kann natürlich auch als rechter Mittelfeld, also hier Diekmeyer, der Kapitän ist, der auf der einen Seite in der Viererlinie natürlich sich offensiv einschaltet, aber auf der anderen Seite natürlich auch gegen den Ball, Okorochi und Diekmeyer, auch in die Fünferreihe kommen können. Ja, weil es ist ja die Grundordnung mit dem Ball. Und dann gegen den Ball kann es eine Fünferreihe sein, es kann aber auch eine Viererreihe sein, wenn nur eine, also ein abwechselnder Mechanismus definiert ist, dass zum Beispiel Okorochi sich mal in die Viererlinie fallen lässt, oder ein Diekmeyer, also immer pointiert. Kinzombi kann auch beide Positionen spielen. Er kann in dem Sinne linker Mittelfeldspieler oder auch rechter Mittelfeldspieler spielen. Er kann aber auch auf der Sechserposition spielen. Suku kann linker Flügel, wie hier in der Dreierreihe, spielen. Er kann aber auch rechter Flügel spielen. Er kann aber auch im Sturm spielen. Und dadurch sind wir sehr polyvalent, sehr flexibel. Und ich glaube, das ist mir sehr klar aufgefallen bei der Transferstrategie von Sandhausen, dass sie auf Spieler gesetzt haben und die Spieler wahrscheinlich auserkoren haben, wo sie das Gefühl haben, die können uns die nötige Polyvalenz geben. Und diese nötige Polyvalenz ist dahingehend auch wichtig, weil du dadurch natürlich auch viele Grundordnungen wechseln kannst, auch innerhalb des Spiels. Und das sind ja gute Fähigkeiten einer Mannschaft, weil der Gegner natürlich dann auch schwerer lesen kann, was du machst. Und deswegen merkt man, dass Polyvalenz ein großer, wichtiger Begriff beim Thema Transfers für Sandhausen dargestellt hat, jetzt in der Transferzeit. Und genau.
Also das ist jetzt ja mit dem Ball. Gegen den Ball hast du gesagt, 5-2-3.
Ist eine Möglichkeit.
Oder ein 5-4-1.
Ist die zweite Möglichkeit. Oder ein 5-3-2 ist die dritte Möglichkeit. Es könnte
mit Kate Orell, der sich tief fallen lässt.
Genau, geht auch. Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch, weil natürlich, das ist halt, ne, man hat natürlich viele Möglichkeiten im taktischen Bereich. Aber man kann natürlich, wie auch erwähnt, dass zum Beispiel der beiden Außenverteidiger sich fallen lässt. Dann haben wir einmal den Viereraufbau und wir haben dann gegen den Ball ein 4-3-3. Das geht natürlich auch.
Würdest du das dann so machen, dass wenn der Ball über die Diekmeyer-Seite geht, bleibt Diekmeyer hoch und Okorochi lässt sich fallen, damit der Rest durchschieben
kann. Genau, das ist ein super Beispiel, damit man das auch besser versteht. Ja, das ist ein treffendes Beispiel.
Okay. Und was meinst du für eine Antwort für?
Ja, das ist schwierig zu bewerten. Ich glaube, sie werden viel im Mittelfeldpressing agieren. Ich denke, kurz vor Mittellinie, wenn sie da ihre Abwehrreihe oder ihre Verteidigungslinie positionieren. Sie werden, denke ich, auch situativ auch mal im Angriffspressing anlaufen. Ich denke, da wird es 2, 3 Auslöser geben. Einer ist zum Beispiel, wenn der gegnerische Torhüter den Ball lang spielen will oder wenn sie einen flachen Dreieraufbau wählen oder wenn vielleicht der Sechser sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt beim Gegner. Das sind vielleicht so drei Auslöser, die sicherlich auch dann ja, so ein Initial-Momentum darstellt fürs Team, dass sie merken, okay, jetzt können wir vielleicht auch mal höher ins Angriffspressing kommen. Aber ich denke, in den meisten Fällen eher ein Mittelfeldpressing.
Also ich muss sagen, wenn du mir jetzt nicht noch diese Fünferkette gegen den Ball angeboten hättest, hätte ich gesagt, richtig, richtig geil. Ich glaube zwar nicht, dass sie spielen, aber das ist schon mal richtig geil.
Ja, man muss immer eigentlich sagen, ich finde, das ist immer, finde ich, in der Debatte immer ein bisschen problematisch, meiner Meinung nach. Dieses Thema Dreier- und Fünferkette, das ist völlig irrelevant, weil es ist am Ende nur ein System. Es geht um die taktischen Prinzipien. Das heißt, du kannst eine Fünferkette gegen den Ball trotzdem offensiv interpretieren. Sagt ja keiner, dass du dich tief fallen lassen musst. Sondern du kannst ja die Fünferkette hoch positionieren. Es ist ja die Entscheidung dann des jeweiligen Vereins zu sagen, wie wollen wir die einzelnen Grundordnungen auf taktischer Ebene darstellen. Weil es ist ja am Ende nur ein System.
Wo gewinnst du den Ball? Das ist ja die Frage. Und bei der Fünferkette hast du zumindest in den Räumen hinter den Flügeln ein bisschen Platz. Und den lässt du dann da. Und beim 3-4-3 hast du den Platz nicht. Also bietest du den Platz nicht an.
Ja klar, natürlich. Das sind wichtige Leitfragen oder wichtige Themen, die man ganz klar beantworten muss, bevor man sich damit beschäftigt, einen Matchplan zu gestalten. Aber es ist ja auch erstmal nur eine mögliche Grundordnung, wie sie spielen könnten, weil sie natürlich beim Thema Transfer sehr auf Polyvalenz setzen.
Wie gesagt, ich finde den Kader oder die Elf ziemlich geil, aber wir können ja mal rübergehen zu meiner.
Genau, Elf. Das hören wir auch mal schon, weil der Kollege Felix hat ja auch eine Aufstellung ja, entwickelt. Die wird er uns sicherlich jetzt auch gleich mal erklären und dann werden wir mal erfahren, warum er von seiner, logischerweise, Aufstellung noch überzeugter ist als von meinem.
Also, überzeugter Interpretationssache. Ich habe Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wir reden über Sandhausen und ich habe mir die letzte Saison nicht so genau angeguckt und ich wusste gar nicht, also ich hatte noch ein Spiel, wo sie, glaube ich, mit Raute gespielt haben gegen Paderborn, das habe ich mir dann nochmal angeguckt und dann habe ich gesehen, ich konnte mir das Spiel gegen Kaiserslautern angucken, das Testspiel. Und das haben sie in dem 4-3-3 gespielt. Und dementsprechend glaube ich, dass sie auch bei einem 4-3-3 bleiben wollen. Also auch so spielen werden. Wobei man natürlich sagen muss, das Spiel haben sie 0-4 verloren. Auch jetzt gegen Würzburg haben sie nur ein 1-1 geholt. Ich sehe ein großes Problem dabei, dass sie, wenn sie mit Dreierkette anfangen würden, dafür musst du ein bisschen mutig sein.
Ja. So. Ja, Selbstvertrauen muss einfach da sein.
Und das erspielen sie sich nicht. Und wenn sie sich das nicht erspielen, sollen sie sich im Training rausschnitzen. Oder, also kannst du ja erklären, kriegst du im Training so viel Selbstvertrauen, dass du es plötzlich, wenn es vom Ankommt, abrufen kannst.
Ja, klar, natürlich viel über Kommunikation und viel auch, dass du im taktischen Bereich vielleicht noch mehr Extrastunden machst, dass du die Abläufe vielleicht noch einfacher gestaltest, dass du vielleicht auch eine Kompromissform findest. Sie können ja auch, wie gesagt, wie erwähnt bei mir ja schon, auch variieren, dass du vielleicht auch bestimmte Räume für dich definierst und sagst, da wollen wir den und den Räumen gegen den Ball arbeiten. Also ich glaube, du kannst viel da erklären, auch noch viel machen.
Ich glaube, sie würden das nicht durchhalten, aber ich glaube, sie wollen es auch nicht versuchen. Beziehungsweise sieht man bei mir am 4-3-3, Sicker ist extrem tief. Sickinger ist extrem tief. Und das ist so, weil mir aufgefallen ist, in diesem Spiel, sie haben versucht, flach aufzubauen, was gut ist. Das wurde aber komplett zunichte gemacht, indem, ich glaube, Kaiserslautern einfach hoch zugestellt hat. Die mussten nicht mal was machen. Ich glaube, die haben 1-1 auf dem ganzen Feld gespielt und dann ging da gar nichts mehr. Da waren Drehwissbälle, die ja super sind, auch nicht, haben dann aber auch nichts mehr gebracht. Und das zeigt schon, wie schnell das einfach komplett zunichte gemacht werden konnte. Und trotzdem glaube ich, dass sie dann, also dementsprechend würde ich mich freuen, wenn sie auf ein 3-4-3 wechseln würden. Aber ich glaube, sie werden beim 4-3-3 bleiben. Was mir da auch aufgefallen ist, ist, dass sie viel über einen tiefen Sechser aufbauen wollten. Beziehungsweise, ja, und der dann halt noch extrem dicht dran an Höhen und oder an den Innenverteidigern war. Und das hat mir ehrlich gesagt auch nicht so gut gefallen, weil die sich fast auf den Fuß standen, auf den Füßen standen und das war nicht wirklich sinnvoll. Ich habe mich dann für diese Elf dann entschieden, dass sie, weil sie sich nicht so, weil sie noch nicht so sicher sind, dass sie dann sagen, sie wollen noch mehr oder sie wollen, ja, sie wollen noch mehr Physis auf den Platz bringen und darum Bachmann auf die Acht gestellt, der halt auch ein Sechser eigentlich ist, meiner Ansicht nach, der halt die Sickinger-Position genauso gut spielen kann wie Sickinger fast.
Genau, 1-1.
Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass sie halt viel, viel defensiver spielen werden, dass sie auf Konter lauern werden und dass sie mit Ball und gegen den Ball im 4-3 spielen werden.
Ja, das ist eine gute Erklärung. Also ist auch eine sehr interessante Aufstellung, weil du natürlich mit Okoroji und Kinsombe mit enorm viel Speed über außen Druck machen kannst. Ja, Bachmann-Sickinger, hast du recht, ist 1-1 sehr ähnlich von ihrer Spielart. Bei Bachmann noch ein Tick mehr, dass er vielleicht noch mal in der Box präsenter ist, Sickinger noch mehr über die letzte spielerische Linie kommt. Sicker und Diekmeyer, wie von dir beschrieben, dynamische Außenverteidiger, Höhn-Zürow, spielstarke Innenverteidiger, Treves von dir auch erklärt. Ja, ist eine interessante Aufstellung, gut erklärt von dir. Und jetzt kommen wir zu den Prognosen. Was ist deiner Meinung nach für Sandhausen? Du hast ja ein bisschen was erklärt, wie du sie wahrnimmst, auch ein bisschen was zu den einzelnen Spielern, wie auch zu der möglichen Grundordnung. Was traust du ihnen diese Saison in einer hochkarätig besetzten zweiten Liga zu?
Also man muss ja sagen, die zweite Liga ist schon, wird schon wieder eine richtig, richtig geile Liga. Runter kommen Bremen und Schalke, hochkommen, ja, Bremen und Schalke und hochkommen sind Ingolstadt, Rostock und Dynamo Dresden. Also das sind alles unfassbar schwere Gegner. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Sandhausen stabil ist. Ich prognostiziere, und das ist eine harte Prognose, die haben sich mit diesen, waren es 5 Trainerwechsel letzte Saison?
Ich glaube, es waren 3.
Lass es 3 gewesen sein, aber die haben sich so verunsichern lassen, auch durch die Trainerwechsel, dass sich das, glaube ich, auch auswirken wird auf diese Saison und sie dementsprechend nicht sang- und klanglos, aber sie werden es nicht packen, die Liga zu halten. Ich glaube, die werden Platz 17.
Okay, also ich bin anderer Meinung. Ich glaube, Sandhausen wird 12. Kann auch noch mal kurz begründen, warum. Ich finde, Sandhausen hat einfach diese Tugenden. Sie sind einfach eine unglaublich leidenschaftliche Mannschaft. Man merkt, das Team ist eine Einheit auf dem Platz. Man merkt, sie verteidigen gut. Die Abstände stimmen. Also da kann ich natürlich jetzt nur bewerten. In der Endphase der letzten Saison, finde ich, war das Thema Abstände und das raumtaktische Verteidigen auch in der letzten Linie oder auch wenn sie einen Tick höher positioniert waren, war ja eigentlich immer ganz gut. So, und deswegen glaube ich, dass sie da einfach die Rahmenbedingungen haben. Sie haben meiner Meinung nach sehr clevere Transfers gemacht, auch Transfers mit Weitsicht, weil sie dadurch natürlich sehr flexibel auch in den Grundordnungen sich Themen definieren können und überlegen können, okay, wie wollen wir in den einzelnen Räumen Fußball spielen? Und ich glaube, was auch noch kommt, ist, dass Sandhausen immer wieder jede Saison unterschätzt wird von den Experten und es jetzt seit mehreren Jahren bewiesen hat, dass sie halt diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität haben. Und ich finde, das sind meine Begründungsebenen, warum ich glaube, dass sie 12. sind. Und ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare erstmal, wie glaubt ihr, wird Sandhausen im ersten Spiel spielen? Wir können uns gerne auch mal eine Aufstellung schicken, gerne über Instagram, über Facebook, sonst gerne auch mal als Kommentar bei YouTube. Also da könnt ihr frei auswählen. Und ihr könnt ja mal gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wo glaubt ihr, werdet Sandhausen landen? Und da auch vielleicht mal noch vielleicht so eine kompakte Begründung, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, okay, nach welchen Kriterien habt ihr euch entschieden? Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Freude und bis zum nächsten Video.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.